Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Carmen Thomas.
Mein Name ist Miguel Rubitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Bully vs. Pierre Bries.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Too Many Tabs, der Podcast, in dem mein Freund und Kollege Miguel Rubitzky und ich unsere offenen Tabs gemeinsam schließen, hier in der ARD Audiothek. Es ist Aschermittwoch. Miguel Rubitzky hat, wie wir ihn kennen, jetzt 6 Tage am Stück durchgefeiert und durchgesoffen.
Ich war jeck, ob jück.
Ich habe ihn gerade in einem vollgekotzten Eisbärenkostüm hier vor dem Studio quasi aufgekratzt und hier ins Studio
mit so einem Minion-Bumsen war ich da auf der Straße.
Also es sollte wohl, glaube ich, Knut sein, aber ich fand es in erster Linie erschreckend, wie ich dich da aufgefunden habe. Findest du das irgendwie angemessen, jetzt so einem ARD-Audiotheks-Podcast? Hast du nicht auch eine Vorbildfunktion?
Warte,
ich halte dir die Haare, ich halte dir die Haare.
So, jetzt kann ich. Ja, es ist die jecke Jahreszeit ist vorbei, Caro. Ich muss mich wieder hier, aber ich finde es nicht schön, dass du so viel private Informationen von mir hier öffentlich streust, muss ich sagen.
Wir wissen doch alle, dass du ein Karnevalsjeck bist.
Ja.
Ja, Offenlegung, natürlich ist es bei uns noch nicht Aschermittwoch, wir stecken noch mittendrin. Mal gucken, was die Jeckentage noch so für uns bereithalten. Aber auf jeden Fall ist auch Tabs-Time trotzdem weiterhin. Und wir haben heute keine Zeit zu verlieren. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich habe heute offene Tabs mitgebracht zu Carmen Thomas, der ersten Sportmoderatorin im deutschen Fernsehen. Und in dieser Geschichte steckt so viel drin, dass ich dachte, das bringe ich hier heute mal mit. Wir befinden uns in den 70er Jahren. Damals hatten es Frauen in der Berufswelt nicht leicht, und zwar ganz unabhängig vom Beruf der Sportmoderatorin. Es ist egal, welcher Beruf. Und ich finde, das vergisst man immer leicht, dass es noch gar nicht so lange her ist. Genauer befinden wir uns im Jahr 1973. Und damals durften Frauen nur einen Arbeitsvertrag unterschreiben, wenn es, Zitat, mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist.
Alles klar, das ist wahrscheinlich ein Vertrag, den die Männer nicht unterschreiben mussten, auch wenn sie in einer Ehe waren.
Ja, also du dürftest jetzt hier locker flockig Podcast machen und ich gesetzlich dürfte das nur, wenn meine Pflichten meinem potenziellen Mann oder im Haushalt nicht drunter leiden. Und ich sag dir ganz ehrlich, die leiden sehr unter diesem Podcast, mein Haushalt. Und das ist wirklich so krass, wenn man sich das mal irgendwie vorstellt, was das eigentlich bedeutet für den Alltag von Frauen damals. Und es ist noch nicht so lange her. Das war in allen Berufen so und jetzt kommt natürlich nochmal erheblich dazu, dass wir im Speziellen über den Bereich Sport und eben Sportmoderation sprechen. Das war literally eine 100%ige Männerdomäne, weil sie war eben die erste.
Ja, ich erinnere mich tatsächlich noch, als ich mal meinen Keller ausgeräumt habe, habe ich ein altes Heftchen gefunden von meiner Oma, das sie zu ihrer Hochzeit bekommen hatte. Und da standen quasi alle Pflichten drin, wie man jetzt genau was im Haushalt macht. Ich glaube sogar Gerichte zum Kochen, wie man jetzt die Wäsche macht, wie man die Betten bezieht, wie man die Anzüge des Mannes macht. Und das war auch also in den 70er Jahren gewesen. Also ja. So von dieser Zeit reden wir hier quasi.
Genau, das war die Zeit und das war der Vibe. Der 3. Februar 1973, das war ihr erster Einsatz im aktuellen Sportstudio. Normaler Sportsamstag, so die echten deutschen Männer sitzen vorm Fernseher und schicken die Frau Bier holen. Stichwort häusliche Pflichten. Und da hat das ZDF sich ja richtig was getraut.
Das ZDF hatte sich getraut, eine Frau in die Männerbastion zu schicken. Zu einer Zeit, wo noch nicht mal Frauenzeitschriften von Frauen gemacht wurden.
Ich könnte darauf mit dem alten Witz antworten, die Zeitschrift Wild und Hund wird ja auch nicht durch einen Dackel redigiert.
Köstlich.
Was für ein Scherz.
Ja, und in dieser Zeit moderiert jetzt Carmen Thomas zum ersten Mal das aktuelle Sportstudio im ZDF als erste Frau. Und sie war damals erst 26, also auch noch eine sehr junge Frau, was jetzt nochmal obendrauf kommt. Und weil es damals jetzt so unerhört war, dass eine Frau sich wagt, in diese hochkomplexe und nur mit einem Y-Chromosom überhaupt zu verstehende Welt der Sportmoderation es wagt, dort einzusteigen, musste sie zu Beginn der Sendung eine Erklärung vorlesen, wie sie es wagen kann, als Frau das zu machen. Das hat sie mal in einem Interview so beschrieben. Dann haben sie mich ja genötigt, dass ich einen Vorspruch mache, weil es nicht selbstverständlich war, dass ich da als Frau gestanden habe. Und das habe ich dann auch ganz brav getan. Und das Ganze klang dann so.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wenn es nach mir ginge, würden wir jetzt gleich ohne Umschweife zu unserem Programm übergehen. Aber meine Kollegen haben gemeint, ich könnte mich unmöglich hierher stellen und so tun, als wäre nichts.
Als wäre nichts.
Als wäre nichts. Ja, also total krass, oder? Du musst dich quasi dafür entschuldigen, überhaupt da zu sein, überhaupt im Fernsehen stattzufinden. Und ich finde es aber super gut, dass sie sich nämlich eigentlich nicht entschuldigt hat. So nach dem Motto, bitte, bitte, gib mir doch eine Chance. Sondern sie steht da mit 26 und macht das super souverän, finde ich.
Ich meine, dass Frauen gut genug sind, um am Fließband die Arbeit zu verrichten, die Männer auch tun. Und das zum Teil sogar für weniger Geld. Und wenn man sich richtig überlegt, überlassen wir ihnen doch in Schule und Elternhaus die Erziehung unserer Kinder. Und um ein anderes Beispiel zu nennen, in Krankenhäusern und Altersheimen verrichten sie schwerste Arbeit. Und da soll die Moderation einer Sportsendung etwas so Empörendes oder gar Sensationelles sein?
Wie unangenehm, dass sie sich, bevor sie den Job überhaupt antritt, erstmal so in aller Öffentlichkeit da irgendwie positionieren muss.
Ja, so ein Plädoyer irgendwie, die halten muss, ne? Aber das finde ich schon krass, dass die macht das mit so einer totalen Ruhe. Irgendwie so ein bisschen die Einsagung ihrer männlichen Kollegen in der Redaktion. Natürlich für damalige Verhältnisse krass. Da hat man jetzt natürlich noch nicht über sowas wie geteilte Elternzeit und Care-Arbeit und so geredet, ist eh klar. Aber wie krass, oder? Hat sie, finde ich, gut gemacht. Nützt aber nichts, weil in der Zeitung stand am nächsten Tag das hier. Die Welt am Sonntag schrieb am nächsten Tag nach ihrer ersten Sendung, die 26-jährige Carmen Thomas aus Düsseldorf, blond, wohlproportioniert, charmant, riskierte den Sprung in die festgeführte Phalanx ihrer männlichen Kollegen. Das ist so eine Frechheit, zumal sie auch jetzt nicht irgendwie eine Newcomerin in diesem Job war, sondern sie hat vorher auch schon andere krasse journalistische und moderative Sachen hingelegt in ihrer Karriere. Also sie war jetzt keine Anfängerin, das war einfach eine gute Moderatorin. Mhm. Und das ist das Einzige, was dann bleibt, ist irgendwie so einen sexistischen Kommentar.
Wie
am
sie aussieht.
Morgen.
Also
wie
damit, sie aussieht. Genau, damit fängt es sofort an.
Genau. Und als wäre dieser Start in den neuen Job jetzt nicht das einzige Hindernis, mit dem sie zu kämpfen hatte. Es kam noch viel schlimmer. Und zwar in der zweiten Sendung, beziehungsweise ironischerweise schon vor der zweiten Sendung. Das aktuelle Sportstudio ist ja eine Live-Sendung. Also niemand kann sich die Sendung jetzt vor Ausstrahlung anschauen oder vorher wissen, wie die Sendung wird, außer natürlich die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung hat schon vor der Live-Sendung am Abend einen Verriss über die Moderation geschrieben für den nächsten Tag, also bevor die Sendung überhaupt lief, gab es die Zeitung schon am Kiosk. Also und die gab es die schon zu kaufen und da stand schon drin, wie beschissen sie heute wieder moderiert hat, bevor überhaupt irgendwas gelaufen ist. Und davon hat sich Carmen Thomas aber nicht beeindrucken lassen, sondern sie hat die Bild-Zeitung mit dem Verriss über sich selbst, über die Sendung, die sie gerade moderiert, einfach mit in die Sendung gebracht.
Hammer-Idee.
Wie geil ist das denn?
Oh, Slay, das ist eine hammergeile Idee.
Und hat dann auch so Gags gemacht. So, wer trotzdem heute zu einer Veranstaltung gehen möchte und keine Zeit hat, uns zuzusehen, der kann sich bereits jetzt vor der Sendung eine große deutsche Sonntagszeitung kaufen.
In der können Sie dann auch nachlesen, wie ich heute Abend sein werde. Der Autor hat also geschrieben, dass ich also unsicher wirkte und dass auch meine sportlich-journalistischen Fähigkeiten wohl nicht ganz ausreichten. Sehr interessant.
Sehr interessant.
Eingesagt.
Wirklich eingesagt.
Und daran sieht man echt so perfekt, wie Frauen einfach in allem viel, viel strenger beurteilt wurden und bis heute werden als Männer und wie halt gezielt Kampagnen auch gefahren wurden gegen Frauen in der Zeit. Also es gab einen Shitstorm quasi, bevor es das Internet gab, einfach weil sie als Frau es gewagt hat, in einer Männerdomäne zu arbeiten. Die hat echt viel dann abbekommen in dieser Zeit.
Das sind auch nur die öffentlichen Sachen. Ich möchte nicht wissen, wie diese ganzen Altherrenmänner da vom Fernseher gewettert haben. Ne?
Erstens das und dann auch, wie so Redaktionskonferenzen abgelaufen sind oder so. Ne? Das ist schon echt irgendwie gruselig, wenn man sich das so vorstellt. Und dann kam es eben zu einem sehr bekannten Vorfall in der Karriere von Carmen Thomas. Es ist wieder aktuelles Sportstudio, aber Monate später, nämlich im Juli 1973. Also Carmen Thomas hat jetzt schon einige Male moderiert, entgegen aller Kritik und ist in einem Moment in dieser Moderation wohl ein bisschen abgelenkt und es unterläuft ihr ein kleiner Fehler.
In dieser Woche sind in der Bundesliga die Ferien zu Ende gegangen. Es wird überall wieder fleißig trainiert. Und die Spieler versuchen auch in Freundschaftsspielen ihre alte Fitness wieder zu erreichen oder gar zu verbessern. Einige Vereine haben allerdings einen Vorsprung, 5 Vereine. Und jetzt kommen wir genau auf das zu sprechen, was Siegfried Andrisch vorhin in den Nachrichten angesprochen hat, nämlich auf das Spiel Schalke 05 gegen Standard Lüttich.
Ja, da ist ein kleines Fehlerchen halt passiert. Miguel, du als Fußball-Ultra hast es sofort gemerkt. Das heißt natürlich nicht Schalke 05, sondern
Schalke 04 oder
super.
Was? Ach ja, okay. Wäre mir jetzt schon gar nicht aufgefallen.
Ja, also wirklich eine Kleinigkeit. Ich habe sie da später in einem Interview auch gesagt, da waren halt super viele Fünfen in dem Satz und hat sie noch den Namen von einem Moderator vergessen. Es war halt so ein bisschen Buchstaben- und Zahlensalat im
Kopf. Meine Güte, also wenn das jemand nachvollziehen kann, wenn man so ein bisschen Scheiße labert, dann wir hier vor unserem Mikrofon. Wie oft wir hier nochmal ansetzen, das ist halt eine Live-Situation. Und wenn man da quasi so eh schon so in dem Fokus steht, irgendwas falsch zu machen, dann denkt man das natürlich, hat man das die ganze Zeit im Hinterkopf und dann kann es mal passieren, dass man da ein Versprecher
hat.
Sie hat sich da halt
so ein bisschen durchgehaspelt, was ja wirklich mal passieren kann. Hat das selber sofort gemerkt und sich auch direkt super souverän dafür entschuldigt.
Die ganz ernsthaften Fußballfans können jetzt wieder aus ihrer Ohnmacht erwachen. Ich habe es vorhin sogar selbst gemerkt, dass ich Schalke 05 gesagt habe und nicht Schalke 04. Deshalb bin ich dann auch gleich über Standard Lüttich hinterher gestolpert. Wenn, muss man das ja auch dann komplett machen. Ich bitte das doch um Nachsehen.
Also wie sympathisch und
mega souverän
und locker und lustig hat sie das einfach dann direkt aufgelöst. Und damit hätte man die Sache eigentlich auch abhaken können. Hat man aber nicht, weil Carmen Thomas war ja eine Frau. Und die Bild-Zeitung hat aus diesem Versprecher eine komplette Kampagne gegen Carmen Thomas gestartet. Ach. Und zwar mit Anlauf. Erst 18 Tage später, nach diesem Vorfall, wurde auf Seite 1 darüber berichtet, mit der Behauptung, sie sei entlassen worden. Und das stimmte überhaupt nicht. Was für eine komplette Frechheit und wie karriereschädigend auf Seite 1 von der Bild-Zeitung Carmen Thomas entlassen.
Obwohl es einfach nicht, das hatte keine Grund, es war einfach eine Lüge.
Das war eine Lüge einfach. Also und es wurde natürlich dann aufgegriffen und weiter berichtet. Der Schalke 05-Versprecher hat jetzt Carmen Thomas Laufbahn beendet. Und das stimmte einfach nicht.
Das finde ich wirklich so
abgefahren. Sie hat halt weiter moderiert. Sie hat noch einige Sendungen danach weiter moderiert. Und dann ging die Karriere in viele andere Richtungen und super weiter. Aber das ist schon echt
hammerhart. Das ist ein hartes Stück. Ich meine, man weiß ja natürlich, dass die Methoden der Bild-Zeitung irgendwie immer unfair und nicht immer ganz der Wahrheit entsprechen oder dass sie überdramatisieren und so. Aber dass es dann so perfide da zu sich geht, interessant.
Ich habe in einem FAZ-Artikel, den sie selber geschrieben hat, da hat sie geschrieben, dass das eben so einen politischen Kampagnencharakter hatte von der Bild und dass die in Wahrheit gar nicht sie oder nicht nur sie treffen wollten, sondern auch den neuen SPD-nahen Hauptabteilungsleiter Sport, nämlich Hajo Friedrichs, in einem CDU-nahen Sender ZDF. So hat sie es formuliert in der FAZ. Da weiß ich nicht ganz genau, was da jetzt so hintersteckt. Aber gegen wen es auch immer gerichtet war, Fakt ist, eine Frau macht einen kleinen Fehler. Wirklich, es geht um eine falsche Zahl und es hängt ihr ein Leben lang nach. So, eine kleine Parallele zu letzter Woche, als wir über Sarah Connors Brühm-Lichte-Fail geredet haben. Das geht jetzt auch nicht mehr weg.
Ja. Und selbst wenn das quasi sich gegen Hajo Friedrichs gerichtet hat, dann ist sie im Prinzip das Bauernopfer und alle, selbst in so einem Hahnkampf voller Männer, die sich da irgendwie aus politischen Lagern streiten, ist sie dann diejenige, die das aushalten muss und auf deren Rücken das ausgetragen wird.
Als 26-Jährige dazwischen irgendwelche Männermachtkämpfen steckt.
So, let her live einfach.
Total. Ja, und dieses Schalke 05-Ding, das ist wirklich einfach nicht mehr weggegangen.
Seit 25 Jahren, so lange ist es ja her, ein Vierteljahrhundert, Schalke 05, ist es so, dass jede Woche in meinem Leben, egal wo ich gewesen bin, und ich bin auf der Welt ziemlich rumgekommen durch meinen Beruf, Schalke 05, sind mir überall Leute begegnet an Stellen, wo sie es nie erwarten würden, wo dann jemand sagte, Schalke 05.
Oh Mann, wie so ein Catchphrase.
Ja, total.
Doof.
Ja, das ist jetzt auch schon 25 Jahre her. Ich weiß nicht, wie das inzwischen ist. Und wir machen es natürlich heute auch wieder auf eine Art. Es tut mir auch ein bisschen leid. Aber man muss sagen, was ich so gelesen habe, geht sie da sehr locker und offen mit um, weil sie nämlich eine echt tolle Karriere hingelegt hat. Also wie gesagt, sie wurde nicht gefeuert, sondern hat noch weiter das Sportstudio moderiert. Viele weitere Sendungen wie 3 nach 9, Hallo Ü-Wagen. Das war so die erste Mitmachsendung im Fernsehen, die sie 20 Jahre gemacht hat. Hat Hörfunk gemacht, ist innerhalb des WDRs aufgestiegen zur Programmgruppenleiterin. Sie hat eine eigene Moderationsakademie gegründet. Sie hat an Unis gelehrt. Also wirklich ein super beeindruckender Lebenslauf. Und diese Kampagne, diese Schalke 05-Kampagne gegen sie, hat ihr rückblickend dabei auch sehr genützt, sagt sie in vielen Interviews, weil sie einfach irgendwie gelernt hat, mit Fehlern umzugehen irgendwie daran zu wachsen. Und insgesamt finde ich das eine Geschichte, die ist super, irgendwie super powerful, dass sie auch einfach eine Wegbereiterin war für Frauen in dieser Domäne, in der Domäne Sport, in der Domäne Sportmoderation. Ja, finde ich super cool. Eine von vielen Frauen, die irgendwann mal irgendwo als erste Frau waren und damit anderen den Weg bereitet haben. Und ja, hört bis heute nicht auf, ne? Ist bis heute immer noch so. Erinnerst du dich an 2004, als Anke Engelke die Late Night von Harald Schmidt übernehmen sollte?
Ja, da war ich Kind, aber ich erinnere das aus der Retrospektive.
Ja, natürlich. Da hat Rudi Carrell nämlich 10.000 Euro drauf gewettet, dass Anke Engelke scheitern wird. Also solche
cool.
Sachen vorab.
Cooler Typ.
Komplett, es hat dann Olli Dittrich dagegen
gewettet. Die wird niemals Hühner an Boden tackern, hat er gesagt.
Genau. Olli Dittrich hat dagegen gewettet, aber wie krass, oder eine Frau betritt irgendwie die Domäne Late Night und dann setzt sich Rudi Carrell hin und wettet 10.000 Euro, dass sie verkacken wird. Ja. Also solche Sachen, die halt irgendwie im Laufe der Mediengeschichte immer wieder passiert sind und noch passieren.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass es gerade im Bereich der Sportmoderation auch immer noch ein Thema ist. Also ich erinnere mich daran, dass irgendwie vor ein paar Jahren Katrin Müller-Hohenstein auch noch gesagt hat, sie nervt das irgendwie, dass sie immer wieder darauf angesprochen wird, wie das ist denn in einer Männerdomäne zu arbeiten. Also es ist bis heute irgendwie ein Thema, was sich durchzieht.
Und es ist immer noch ein Thema, wenn eine Frau ein Fußballspiel kommentiert.
Also das da regen sich ja auch immer dann alle
immer
auf
noch, also
Twitter und so
dieses
auf.
Jahr. Also, ne, dass du halt mitkriegst, das irgendwie ist nicht so gut wie die Männer, irgendwie passt das nicht oder irgendwelche fadenscheinigen Gründe gefunden werden, warum die Frau dafür unqualifiziert ist, die mich immer ultra, ultra wütend machen. Und ich fand diese Geschichte rund um Carmen Thomas und wie sie mit diesem ganzen umgegangen ist damals, super cool. Und eigentlich würde ich dich das alles gerne mal selber fragen, mit der so ein bisschen quatschen. Und ich würde sagen, wir rufen die einfach mal an, oder?
Auch, das ist immer mein Lieblingsmoment im Podcast, wenn wir irgendwoher eine Nummer ergaunert haben
ja.
Und einfach mal anrufen und hören, wie es so geht.
Komm, wir gucken mal, ob sie dran geht. Hallo Frau Thomas, Caroline Worps hier und Miguel Robitzky von Too Many Tabs vom NDR.
Hallo.
Schön, dass Sie Grüß Zeit haben, mit uns zu quatschen heute. Wir freuen uns total.
Schön, das ist immer besser, wenn Sie sich freuen. Ja.
Hallo, ich bin auch dabei, wollte ich nur kurz sagen. Ich höre auch
sehr
zu.
Ja, wir haben gerade ausgiebig schon besprochen, wie das damals alles so gelaufen ist. Bei Ihren Anfängen beim aktuellen Sportstudio und allem, was danach so gefolgt ist. Medienecho und so weiter. Bei dieser ganzen berühmten Schalke 05-Kause, auf die Sie ja immer wieder angesprochen werden. Das war ja eine Zeit, bevor es das Internet gab. Wie haben Sie da irgendwie gemerkt, oh, es gibt irgendwie einen Shitstorm? Haben Sie das überhaupt gemerkt? War das rein durch die Bild-Zeitung oder was ist damals alles so auf Sie eingeprasselt?
Also das Wichtigste ist, dass ich da eine erste Erfahrung mit einer sehr bedeutenden Erkenntnis hatte.
Oh.
Die Erfahrung aus der Natur, nämlich dass dumm Dünger ist, also das Beschissene, wenn das richtig kompostiert wird, wird das ja fruchtbar. Ne? Und ein Zuschauer hat einen damals genau das Richtige geschrieben, wenn sie es nicht selbst gesagt hätten, hätte es eine Werbeagentur für sie erfinden müssen. Und die Erkenntnis ist eben, dass ich da das erste Mal Erfahrung gemacht habe, wie die Politik sich einmischt in Medien, aber auch wie das Publikum mit Blindwiderstand, der auch fachlich Reaktanz als eines meiner ganz großen, bedeutenden Themen, wie da eben das Fremde und andere sofort zur Steinzeit führt. Nämlich die Steinzeitmenschen mussten ja lernen, man kann alles essen, aber manches nur einmal. Und insofern ist es sehr schlau, auf Fremdes und Unbekanntes erstmal mit Abwehr zu reagieren.
Ja, jetzt können Sie da ja so super, ja, wie mit so einem Erfahrungsschatz und so philosophisch schon auf die Zeit damals zurückblicken. Aber damals waren Sie ja 26, glaube ich, erst. Und
ja.
Wir haben eben darüber geredet, bevor die zweite Sendung überhaupt lief, gab es ja schon den Verriss durch die Bild-Zeitung. Da fand ich so toll, wie Sie den in der Sendung dann selbst vorgelesen haben. Wie haben Sie sich denn gefühlt, als Sie das dann vor der Sendung unmittelbar gelesen haben? War das dann irgendwie einschüchternd oder haben Sie sich gedacht, so, jetzt aber erst recht?
Also das war ambivalent. Das erste war, dass alle gesagt haben, leg dich nicht mit denen an. Das Tolle war ja, dass ein Whistleblower aus der Bild-Zeitung mich informiert hat darüber. Ich hätte das ja sonst erst in der Kneipe nach der Sendung erfahren, dass es diese Zeitung gab. Und so konnte ich die schon um 21 Uhr am Kiosk besorgen lassen. Und das hat ja erst ermöglicht, dass ich damit auftrat, was ja auch bei YouTube nochmal anzuschauen ist. Und ich hatte ein Klopfherz bis zum Himmel. Also ich habe kaum gehört, was ich gesagt habe, so laut hat mein Herz geklopft. Weil alle waren dagegen, dass ich das mache. Die Bild-Zeitung hatte damals eine Macht, die sie sich heute gar nicht mehr vorstellen können. Mhm. Da fanden vor dem Springer-Hochhaus Demonstrationen wegen der Lügenhaftigkeit statt.
Mhm.
Und ich dachte, Mensch, ey, denen das einmal so durchgehen lassen, beziehungsweise die so frisch auf der Tat zu erwischen, Das ist nur wenig Menschen vergönnt.
Ja, und trotz Herzklopfen irgendwie super, super souverän gemacht. Also das fand ich schon sehr beeindruckend.
Ja, die ganze Redaktion, auch die Leitungen, die waren alle dagegen, dass ich das mache. Ich musste ja jemanden gewinnen, der die Zeitung kaufen ging. Und dass dann die Kameras auch darauf eingestellt waren, dass die Zeitung groß zeigten. Das ist ja immer auch Regie- und Aufnahmeproblematik. Mhm. Und dann war eben, dass ich gesagt habe, ich will das auf jeden Fall machen. Das darf man denen nicht durchgehen lassen.
Und wie war die Stimmung danach? Also nach der Sendung, als sie dann hinter die Kulissen gelaufen sind? Gab es denn da irgendwelche Konsequenzen? Oder war es dann so, ah ja, okay, sie haben das jetzt gemacht und ist doch alles gut gegangen?
Ja, es war, glaube ich, so eine Mischung auf heimlicher Bewunderung, dass ich mich das getraut hatte, mich mit denen anzulegen und auf der anderen Seite darüber hinweggehen. Das war damals so. Man redete über solche Sachen gar nicht. Das Reden auf der Metaebene war damals noch unbekannt. Es wurde immer 1:1 geredet. Und das war eben völlig andere Verhältnisse damals. Ne? Ich wurde zum Beispiel, hat nie jemand nach der Sendung mal zu mir gesagt, immer war ganz gut oder das und das hat mir gefallen, meinen Kater mal zu streicheln. Denn das kennen Sie ja sicher auch, dass nach so einer Sendung kommt ja dann der strukturelle Auftrittskater. Das heißt, wenn man zu viel im Mittelpunkt gestanden hat, ist das wie zu viel Saufen. Er hat vier Beine, das hätte ich nicht, das hätte ich anders, das hätte ich auch noch. Und irgendein Neidhammel kommt dann und sagt, war wohl nicht Ihr Tag heute oder so. Ne? Mhm. Wenn ich das aber als Struktur durchschaue, dann ist es nicht mehr so schlimm. Und es war eine große Entdeckung, dieses Tier sozusagen zu meinem Spitzenreiter zu machen und dadurch ein Stück weit gelassener und selbstbewusster zu werden und das nicht mehr als mein Versagen einzustufen. Ne?
Das würde mich nämlich auch interessieren, also so diese Erfahrung, die Sie damals gemacht haben, zum einen ne, mit diesem Bildverriss und dann noch wie mit diesem kleinen, wirklich klitzekleinen Versprecherchen umgegangen wurde. Diese Erfahrung, wie hat sich das dann geprägt fürs weitere Berufsleben und das Leben allgemein?
Wir dürfen nicht vergessen, weil es ja kein Internet und nichts gab. Ich habe erst viel länger danach erfahren, dass die Bildzeitung ja 18 Tage nach dem Versprecher das auf der Seite 1 getitelt hat und geschrieben hat, ich sei jetzt gescheitert. Oder auf der Seite 2 im Kommentar scheinheilig mit wegen einer Zahl mich rauszuschmeißen sozusagen. Das sei aber kleinlich vom ZDF. Und das war ja eine freie Erfindung. Ich habe ja noch 1,5 Jahre weiter moderiert. Aber das war so eine gigantische Geschichte, dass ich kapiert habe, wer schreibt, bleibt. Also ich verdanke der Bild-Zeitung, dass ich 16 Bücher inzwischen geschrieben habe, weil Sendungen versenden sich. Aber das, was anpackbar ist, das bleibt. Mhm. Und das ist wirklich eine dieser bedeutenden Erfahrungen daraus. Und dass ich so eine Art Schlossgeist geworden bin, nämlich diese Unkaputtbarkeit in der Dauerpräsenz, jetzt über 50 Jahre, stell sich das mal vor, das ist nur damit zu erklären, dass die Lüge nicht zur Ruhe gekommen ist. Das ist ja jetzt zum Beispiel, dass wir jetzt nicht als Aufhänger das 05 nehmen.
Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir und machen das schon wieder.
Nein, ihr macht es gut, weil ihr nehmt diese viel mutigere Tat von mir. Das war eine echte Heldentat, dass ich mich das damals als Ding getraut habe.
Ne? Das sehen wir auch so, ja. Wir haben uns gerade den Clip nochmal angeguckt. Also das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend und man merkt das Adrenalin irgendwie im Raum.
Ja, das stimmt. Wie ist das denn? Also ich kriege das ab und zu heute noch mit, dass manchmal so gelästert wird, zum Beispiel über Fußballkommentatorinnen im Fernsehen. Hören Sie das immer noch manchmal, dass Frauen sich irgendwie nicht so gut auskennen mit Sport wie Männer? Dass da irgendwie dass da irgendwie schlecht geredet wird?
Also ich habe da auch Verständnis für. Die Männer wollten mal eine Bastion haben, wo diese blöden Weiber jetzt nicht was zu sagen hat. Und die Fremdheit, dass das plötzlich mit einer weiblichen Stimme passiert, ist ja auch schon ein großer Unterschied.
Ja, da muss man erstmal mit klarkommen, ne? Ja.
Dass es da diese Unterschiede gibt und die Männer dann mal ein Reservat haben wollten, also ich finde das einfühlbar, wenn auch falsch.
Ja, diese letzte Bastion gönnen wir Ihnen heute trotzdem nicht. Aber trotzdem vielen Dank für die Einblicke. Es war total interessant.
Vielen, vielen Dank, dass wir Sie anrufen konnten und total schön, dass wir Sie jetzt mal so übers Telefon kennenlernen konnten. Wir freuen uns wirklich.
Gerne.
Also ich würde sagen, wenn mal gegen uns eine Kampagne gefahren wird, dann melden wir uns
nochmal.
Dann kommen wir nochmal angekrochen und fragen, wie wir das gut überstehen. Aber bis dahin, vielen Dank fürs Gespräch. Und
alles Gute und bis bald mal.
Ihnen auch, ich drücke die Daumen.
Ja, danke. Tschüss.
Tschüss. Wie cool ist sie bitte?
Aber wirklich, absolute Queen.
Ja, ich bin jetzt super beseelt durch dieses Gespräch mit Carmen Thomas. Das war wirklich ein schöner Tap-Abschluss für mich auch. Und ich bin total gespannt, was wir jetzt bei dir erleben.
Ja, Caro, ich habe mir heute auch einen alten Fernsehmoment ausgesucht, aus der Kategorie schlecht gealtert, aber irgendwie ein goldener deutscher Fernsehmoment, den ich gerne mal detailliert mit dir durchgehen möchte. Und zwar war ich inspiriert von der Ankündigung von Michael Bulli-Herbig, dass es 2025 eine Fortsetzung des Schuh des Manitou geben soll.
So, und das ist für mich jetzt schon die größte Überraschung des Jahres 2025, wie sie es schaffen wollen, jetzt da nochmal geschmackvoll die Kurve zu kriegen.
Genau, also es ist, der neue Teil soll der Kanu des Manitou heißen und eben 2025 erscheinen. Also eine Fortsetzung der Filmparodie von 2001, die durch die ProSieben-Sendung der Bulli-Parade entstanden ist, in einer Anlehnung an die Karl-May-Filme. So, das sollte das persiflieren. So, und da beginnt die Lage natürlich schon ein bisschen unübersichtlich zu werden, weil ja bekanntermaßen das Original von Karl May in den letzten Jahren auch schon immer wieder heftig kritisiert wurde, weil sie natürlich rassistische Narrative erschaffen und gesellschaftlich geprägt haben. Ne, gerade jetzt auch wieder in der Karnevalszeit ein gern genutztes Topic, ne, als was darf man sich verkleiden als weiße Person, was ist kulturelle Aneignung, ne, welche schrecklichen Klischees haben quasi den Weg über die Bücher dieses kriminellen Sachsen Karl May den natürlichen Weg in unsere Gesellschaft gefunden.
Ich war mal im Karl May Museum, ich habe ja Ethnologie studiert.
Ja.
Und da haben wir mit dem Ethnologiekurs einen Ausflug nach Sachsen gemacht und waren im Karl-May-Museum Radebeul. Und da kamen wir jetzt alle irgendwie frisch aus dem Ethnologie-Seminar, super sensibilisiert dafür, dass Indianer ein problematischer Begriff in diesem Kontext ist und dass Karl May das eben super geprägt und ins kollektive Gedächtnis gebracht hat. Und dann läuft man da so durch diese Vitrinen und sieht irgendwie diese klischeehafte Umsetzung von einer Idee. Was das Krasse daran war, was wir dann dort erfahren haben, Karl May hat nie einen Fuß auf den amerikanischen Kontinent gesetzt.
Es hat nichts mit den tatsächlichen, es hat nichts mit den tatsächlichen Native Americans zu tun.
Natürlich
also wirklich
nicht,
gar nichts. Aber trotzdem hat es natürlich das Bild total geprägt.
Eine komplette
geprägt.
Projektionsfläche.
Also wenn Deutsche an Indigene denken, dann denken sie an dieses Bild, was durch diese Bücher und Filme entstanden ist. Wer sich damit nochmal so ein bisschen genauer auseinandersetzen möchte, den lege ich den Instagram-Account Natives in Germany ans Herz. Der wird geführt von einer Gruppe indigener Menschen aus Deutschland und dort werden Diskriminierungserfahrungen geteilt, immer mit dem Hashtag Danke Karl May. Also da werden bestimmte Diskriminierungserfahrungen auch quasi in direkte Verbindung mit dem Werk Karl Mays gebracht, weil er das Bild eben so falsch geprägt hat. So ein Take auf dem Account fand ich ganz funny, wo gesagt wurde, alle reden immer über Winnetou, dabei gibt es in der Sprache der Apachen überhaupt kein W. Also das Wort Winnetou ist quasi da schon gar nicht möglich. Das ist so quasi als Grundstein dafür, wie wrong das irgendwie alles ist. Und dementsprechend...
Ja, so haben die Indigenen im Kopf von Karl May in Sachsen gesprochen.
Genau, sächsisch.
Ja.
Und dementsprechend gilt das natürlich auch für die Parodie des Ganzen. Also wenn es im Original schon vom Grund auf her alles irgendwie problematic ist, ist es das natürlich auch 30 Jahre später mit einem Comedy-Layer obendrauf. Ich sag mal so, zu seiner Verteidigung von Michael Bulli-Herbig würde ich sagen, dass ich glaube, dass er damals einfach keine Sekunde darüber nachgedacht hat, sondern die Winnetou-Filme eben als großes Popkulturphänomen betrachtet hat. Genauso wie Star Trek oder sowas, was sich dann natürlich gut für eine Parodie eignet. Aber dazu kommt
ich muss sagen, mein 10-jähriges Ich hat sich köstlich amüsiert.
Ich fand das auch hilarious und ich habe das geguckt und mich auch so verkleidet.
Ich habe es auch nicht nur einmal geguckt, also es war wirklich so wie so ein Running Gag auch innerhalb mit meinen Cousins und Cousinen und so. Es war wirklich einfach irgendwie...
Auch Traumschiff Surprise habe ich natürlich auch geguckt und
popkulturell
mich so
komplett prägend für meine Kindheit und das hat man natürlich nicht hinterfragt, dass das so problematisch ist.
So und für Bulli war das glaube ich einfach kein großer Unterschied zwischen Wilder Westen und Raumschiff. So. Dazu kommt jetzt aber irgendwie, dass er noch diesen zweiten Layer der Homophobie mit draufgelegt hat. Also es reicht nicht, ein rassistisches Klischee zu bedienen, sondern die Figur muss dann auch noch möglichst schwul sprechen. Das kommt auch noch dazu. So, und auch da wieder. Es
das
reicht
für
nicht,
alle was dabei.
Genau, es reicht nicht, einen problematischen Film im Wilden Westen mit hier schwuler Parodie zu machen, sondern wir brauchen bitte auch noch
Schwule im Weltraum.
Und selbst sein Huibu spricht irgendwie so näselnd. Also ist er obsessed damit, da hier so diese näselnden Schwulen zu machen. Naja. erinnere mich auf jeden Fall auch noch, dass es eben huge war und dass die auch bei Wetten, dass irgendwie dann Traumschiff Surprise gesungen haben und dass auch selbst ich als queeres Kind das irgendwie abgefeiert hat, weil es natürlich auch irgendwie die Ästhetik in mir angetriggert hat und ich mich dadurch vielleicht sogar ein bisschen repräsentiert gesehen habe. Ich war einfach, okay, was geht denn da plötzlich ab auf der Bühne und es passieren bunte Sachen. Gleichzeitig hat man natürlich trotzdem irgendwie das Gift geschluckt, dass es irgendwie
etwas ist. Wenn du repräsentiert wurdest, dann war es immer in so einem Platten-Comedy-Schiene. Ja,
genau.
Ja, total.
Und man kriegt natürlich antrainiert, dass es etwas ist, worüber Leute lachen, wenn man zum Beispiel so redet. So, also man hat es ja quasi als Kind, weißt du ja noch gar nicht, wer du bist und was das überhaupt da quasi ist, was da dargestellt wird. Aber es geht natürlich trotzdem irgendwie voll tief ins Unterbewusstsein. Und deswegen habe ich so ein super ambivalentes Gefühl von, okay, ich habe es als Kind mega gemocht, gleichzeitig weiß es, dass es in mir auch super die Komplexe ausgelöst hat und so weiter.
Wenn ich dann so rede, hat das irgendwas mit Spooky zu tun.
Genau, ja. Ich habe mich halt auch so dann so verkleidet. Also ich wollte dann auch so sein irgendwie einfach. Naja, trotzdem war der Schuh des Manitou 2001 in Deutschland der Renner. Bis heute nach dem ersten Otto-Film der zweiterfolgreichste Kinofilm dieses Landes. Über 11 Millionen ZuschauerInnen. Und damals hat die Mehrheitsgesellschaft das eben gar nicht gejuckt, so diese ganzen problematischen Layer. Und die Menschen, die das betroffen hat damals, die hatten natürlich noch nicht die Möglichkeit, das wie heute im Internet zu kommunizieren, was daran eben problematisch ist. So. Aber genau aus diesem Grund, dieser sich weiterentwickelnden Gesellschaft und neue Sensibilität für Minderheiten und Humor über Minderheiten, die ja per se erstmal gut ist, dass wir darüber diskutieren, hat sich Michael Bulli-Herbig eigentlich bisher immer so geäußert.
Du hast ja sicherlich die Diskussion mitbekommen um die Winnetou-Verfilmung, Winnetou-Bücher. Würdest du heute so einen Film nochmal machen oder könnte man so einen Film heute noch machen?
Ich würde ihn heute so nicht mehr machen, das ist richtig. Also da ist mittlerweile die...
Warum nicht? Weil das
ja, die Comedy-Polizei ist so streng geworden. Mhm.
Ja, also er hat verstanden, dass man das irgendwie heute nicht mehr machen kann. Das hat er vor einem Jahr bei 3 nach 9 gesagt. Mhm. Allerdings schiebt er das irgendwie auch auf die Comedy-Polizei. Also es hat nichts mit ihm zu tun, sondern irgendwie, weil die Außenwelt zu sensibel geworden ist und ihm das irgendwie verbieten möchte. So, das ist so ein bisschen der Tonus, den ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Weil man könnte auch einfach sagen, ja, ich habe das damals irgendwie nicht gecheckt und heute weiß ich es irgendwie besser. Auf der anderen Seite, so wir sind auch im Comedy-Fach tätig und ich weiß nicht, was von uns irgendwann in 20 Jahren anders beurteilt wird, ist natürlich immer schwer, das quasi aus der Zukunft Sachen aus der Vergangenheit so zu bewerten.
Total. Wie gesagt, wir haben es selber einfach uns angeschaut und nichts dabei gefunden. Ja. Dass Sachen verändern sich und die Gesellschaft verändert sich weiter. Das ist natürlich jetzt für uns
sehr einfach, das zu bewerten.
Einfach, dass wir hier in der Situation sind und darauf zurückschauen können.
Genau.
Ja.
Und trotzdem ist es jetzt so, obwohl er da eben gesagt hat, er würde den Film nicht mehr machen, dass es jetzt diese Fortsetzung gibt. So,
ja.
Die haben wir natürlich alle noch nicht gesehen, wir wissen nicht, wie sie wird, aber ich habe in meinem Kopf eigentlich alles durchgekaut und kann mir kein einziges Szenario vorstellen, in dem dieser Film nicht irgendwie problematisch ist, weil die Grundidee ja
kickt darauf... kickt die schwulen Klischees, kickt die Indianer-Klischees. Was bleibt denn dann noch übrig?
Ja, eben. Was ist denn
Pferde?
Ja, Sky Dumont.
Ein Kanu.
Ja. Also ich verstehe beim besten, also sorry, so, aber ich verstehe beim besten Willen nicht, wie man auf die Idee kommen kann, diesen Film heute nochmal neu aufleben zu lassen.
Ich bin gespannt.
Also ich werde es mir auf jeden Fall angucken und mal ganz offen mit Ergebnis offen in die ganze Sache reinstolpern. Also das ist jetzt quasi die Sachlage mit der Brille durch das Jahr 2024, die man so ein bisschen als Vorwissen haben muss, wenn man jetzt den folgenden Clip in Gänze genießen möchte, den ich rausgesucht habe. Ich habe mir jetzt nochmal ein paar Promo-Interviews angeguckt, die damals zum Schuh des Manitou 2001 gemacht wurden und bin über einen Auftritt von Michael Bulli-Herbig gestolpert bei Wetten, dass. Wetten, dass, Großeltern und hängengebliebene Fernsehnerds wie wir werden sich noch erinnern. Europas größte Fernsehshow, bla bla bla, 1000-mal gehört, 1000-mal versucht, den Nostalgiefaktor nochmal aufleben zu lassen und 1000-mal gescheitert. Aber 2001 war es eben noch die größte Show, Live-Show, die es so gab. Man hatte das Gefühl, ganz Deutschland guckt diese Sendung und Michael Bulli-Herbig sollte da eben Werbung machen. So. Und es handelt sich hierbei nicht um irgendeine Wetten-Dass-Ausgabe, sondern um die erste Ausgabe nach dem 11. September. Sie läuft nur einen Monat später, am 13. Oktober 2001. Mhm. Das heißt, die Stimmung ist dementsprechend eh schon geladen.
Mhm.
Und trotzdem will Thomas Gottschalk natürlich eine coole Show machen. Er will ablenken, er will Unterhaltung liefern. Und ich weiß, es ist von uns beiden eine große Leidenschaft, nur den Vorspann immer von Wetten, das alten Wetten, das Folgen zu gucken, weil die Gäste kombiniert sind.
Genau,
die Vorstellung der Gäste
Meatloaf
ist schon immer so geil. Und so
Bernd
ist es.
Stelter.
So ist es hier
Mariah
auch.
Mariah Carey. Jan-Josef Liefers.
Das Warten hat ein Ende. Hier ist Wetten, dass. Unsere Gäste in Erfurt. Soul-Superstar R. Kelly. Spaßvogel Jürgen von der Lippe. Die lebende Legende Cher. Das Häuptlingstreffen Winnetou und Winnie-Touch. Franzi von Almsig und Stefan Kretschmer. Das Stimmwunder Andrea Bocelli. Und Victoria und David Beckham. Hier kommt der Mann, der nicht vor Erfurt erstarrt. Thomas Gottschall.
Was für ein Line-Up.
Es ist mal wieder ein super wildes Line-Up. Also nochmal so als Geschmack, wie huge das damals war. Mehrere international Superstars in der Sendung und auch die deutsche Creme de la Creme sollte eben nicht fehlen, Michael Bulli Herbig. So damals als aufstrebender junger Comedian mit seinem ersten Kinofilm. Thomas Gottschalk hat ihn dann damals so angekündigt.
So, wir präsentieren den Mann, dem wir den Kinohit dieses Sommers verdanken. Über 8 Millionen Deutsche haben den Schuh des Manitou gesehen. In Österreich hat der Film mehr Zuschauer erreicht als Titanic und wurde dort zum erfolgreichsten Film aller Zeiten. Das kann natürlich auch daran liegen, dass manche zweimal reingegangen sind, bis sie ihn einmal verstanden haben. Aber nichts gegen die Österreicher, bitte. Mein Sohn, mein eigener Sohn war 4-mal drin. Also, Sie sehen, Kinder haben heute andere Unterhaltungsmaßstäbe als unser einer. Das wird auch das Thema unseres Gesprächs in der Folge sein. Freuen Sie sich mit mir auf Produzent, Autor, Regisseur und Hauptdarsteller. Herzlich willkommen, Michael Bulli Herbig.
Also man merkt an dieser Ankündigung, er ist gerade wirklich der Star. Mhm. Alle reden über Michael Bulli Herbig
und
seinen Film.
Aber deutet auch an, dass es jetzt gleich möglicherweise ein bisschen spicy wird.
Ja, gleichzeitig weiß er natürlich, dass es irgendwie eine Situation ist, über die man sprechen muss, weil natürlich die Deutschen ihre blöden alten Winnetou-Filme wie nichts anderes lieben. Und Michael Bulli Herbig hat es eben gewagt, sich damals darüber lustig zu machen, was schon auch in der Presse als Affront immer mal hier und da behandelt wurde. So. Bulli betritt nun die Bühne, setzt sich auf die Couch und beginnt einen mehr oder weniger normalen, routinierten Promo-Talk. Thomas Gottschalk gibt sich dabei so schon so väterlich. Es ist, die ganze Inszenierung ist, Thomas Gottschalk ist irgendwie der Mann, der die Sache im Griff hat, der auf der Seite des Zuschauers steht, der irgendwie so eine väterliche Rolle hat. Dann kommt der junge, 33-jährige Michael Bulli Herbig rein, der so ein bisschen der aufmüpfige hier Schulklassenclown ist und aber trotzdem halt eben als Newcomer diesen riesigen Erfolg in der Tasche hat. So. Und so reden sie dann darüber.
Ich finde, man sollte gar nicht so viel darüber nachdenken, ob das ein gut oder schlecht ist. Viele haben ja auch den Untergang des deutschen Films prophezeit. Die anderen bezeichnen mich als Retter des deutschen Films. Also ich bin weder das eine noch das andere. Ich finde... Es ist einfach ein Genre, das ist wichtig, um auch einen kleinen Ausgleich zu schaffen.
Also er wird quasi schon direkt angesprochen, ist schon in so einer Verteidigungshaltung und man merkt ihm auch an, dass er verständlicherweise ein bisschen aufgeregt ist. Also es ist Live-Situation, er zuppelt so sich hier und da an seinem Sakko, bleibt gar nicht ruhig sitzen, sondern rutscht so hin und her und unterhält sich eben über den Film.
Ja, er muss sich verteidigen. Im Prinzip gegen ganz Deutschland, weil er ihnen ihre rassistischen Filme kaputt gemacht
hat. Genau, und das finde ich eigentlich ganz funny. Also in der Situation ist er da noch der Sympathische, der da eben quasi versucht, einem Land irgendwie Humor beizubringen. Zwar mit irgendwelchen Mitteln, die wir aus heutiger Sicht irgendwie, die sich weird anfühlen, aber so aus der, wenn man quasi dieses Setting von damals ansieht, ist es quasi so, wirkt es fast wie ein progressiver Gedanke. So, jetzt ist aber Michael Bulli Herbig nicht alleine Gast, sondern Thomas Gottschalk kündigt nun den Originalschauspieler der Winnetou-Filme an, der damals Winnetou gespielt hat. Und zwar ist es ein französischer Schauspieler, Pierre Brice. Und der wird folgendermaßen angekündigt.
Für mich gab es natürlich nur einen Winnetou. Und es gab natürlich...
Für mich auch.
Aha, da sind wir schon zwei.
Ja, und für mich, es gibt nur einen. Dieser eine Winnetou ist die Mutter aller Blutsbrüder.
Und er ist bei uns. Und jetzt gibt es zum ersten Mal, seit es diesen Film gegeben hat, die Gegenüberstellung zwischen dem Wirklichen und dem Falschen. Wer ist der Richtige? Wer der Falsche? Sind sie beide echt? Diese Frage wird heute beantwortet. Ich freue mich auf Pierre Brice.
Staatsmännisch betritt Pierre Brice die Bühne. Und Thomas,
ich glaube, der Schwarm der Generation unserer Eltern.
Ja, total.
Ja, der hotte Winnetou.
Der hotte Winnetou. Und jetzt ist eben dieses spannende Aufeinandertreffen zwischen dem Original und demjenigen, der sich darüber lustig gemacht hat. Thomas Gottschalk setzt sich schon mal direkt in die Mitte, also zwischen die beiden. Und nun beginnt Pierre Brice, den Film von Michael Bulli Herbig zu bewerten. Er lobt ihn zunächst, dass er ein guter Schauspieler und Regisseur ist, setzt dann aber zu einer ellenlangen Kritik an, ohne Punkt und Komma. Da hören wir auch mal kurz rein.
Die Kritik ist, dass in deinem Film habe ich keinen Respekt gefühlt.
Er hat keinen Respekt gefühlt. Das ist ja zunächst ein Statement, was wir jetzt auch gerade vielleicht so fühlen, wenn man sich den Film anguckt. Aber jetzt kommt ein kleiner Turning Point. Die Überraschung ist, für wen Pierre Brice gerne Respekt hätte.
Das bedeutet kein Respekt für Karl May. Der
kein Respekt vor Karl May.
Ja.
So viel für die Deutschen getan und geschrieben hat. Kein Respekt für die Helden von Karl May, die... die für Werte kämpfen, die heute leider heute mit Füßen getreten werden. Ich meine Friede, Freundschaft, Freiheit, Menschenrechte, Liebe, Toleranz.
So, und so geht es
jetzt
irgendwie.
Weil die alle schwul sind in deinem Film.
Genau. Also.
Man weiß gar nicht, zu wem man hier halten soll. Man hat instinktiv irgendwie Mitleid mit Bulli, der so super auf der Anklagebank sitzt und große Augen macht, ja. Der da irgendwie angeherrscht wird. Weil er es ja einfach nur, er wollte halt mal irgendwie
einen lustigen Film machen.
Hat halt sich leider der Homophobie bedient.
Genau.
Und jetzt wird ihm quasi von dem Elder Statesman Old Winnetou gesagt, du machst meinen Karl May, machst meinen Rassismus kaputt mit deiner Homophobie.
Genau. Und ich glaube, er denkt, er ist selber Native American, dabei ist er Franzose. Also diese Vibe hab ich total. Er ist irgendwie persönlich angegriffen. Und jetzt bringt er dann tatsächlich...
Das hat so viele Layer, ich krieg Kopfschmerzen.
Wirklich, es ist wirklich auf allen Ebenen
irgendwie
schlecht gealtert.
Dass Karl May, der problematisch ist, dann diese Umsetzung in dem Film, dieses Selbstverständnis von Pierre Brice, was das für eine Bedeutung für die Welt hat. Und dann noch die als Comedy gelesene Homophobie von so einem jungen Regisseur. Das stimmt echt alles.
Es ist unübersichtlich.
Und es ist alleine schon auch in dem, also Winnie-Touch. Da steckt ja auch schon erstmal dieses erfundene Wort Winnetou mit dem W, was es eigentlich nicht gibt.
Ja.
Plus einen Touch nach oben drauf. Dann der letzte Funken zur Veredelung.
Es ist
wirklich hilarious.
Es ist deutsches Entertainment in a nutshell. Oh. So, jetzt bringt Pierre Brice doch noch die Native Americans mit ins Spiel, nutzt aber natürlich die Fremdbezeichnung und vergisst dabei vollkommen, dass sein eigenes Werk halt auch überhaupt nicht respektvoll mit den Indigenen umgegangen ist. So. Und jetzt hält er dann noch einen komplett wirren Monolog.
Wir haben Milliarden von Dollar gespendet, da oben zu gehen, da wo andere Planeten sind und zu beobachten, was dort passiert. Mit all diesen Milliarden hätten wir alle Kinder der Welt ernähren können, pflegen können und glücklich machen können. Und was haben wir gemacht? Nichts, weil wir diese Leute nicht respektiert haben.
Schnitt auf Jürgen von der Lippe.
Und das Resultat, die Twin Towers in New York.
Alles klar. Also, irgendwie, es scheint aus der Sicht von Pierre Brice, Michael Bulli-Herbig indirekt etwas mit den Terroranschlägen in New York zu tun zu haben, weil er durch seinen Film so wenig Respekt zeigt.
Erstens mal, Bulli-Herbig ist mit dem Space Taxi auch zu anderen Planeten geflogen.
Genau.
Und zweitens, what the fuck mit den Twin Towers?
Es ist irgendwie ganz komisch. Da stimmt irgendwie gar nichts in dieser ganzen Situation. Und Thomas Gottschalk merkt eben auch, dass ihm irgendwie diese ganze Debatte hier gerade entgleitet, hebt immer mal so den Finger, die Regie schneidet ab und zu auf Jürgen von der Lippe.
Als Comic Relief.
Genau, als Comic Relief. Und nun beginnt Thomas Gottschalk einzugreifen und versucht das Ganze mal aus seiner Sicht zu schildern. Gewohnt charmant.
Boah, Bulli tut einem echt so leid. Ne? Jetzt wird ihm wegen dieses Films irgendwie... ist schuld am 11. September.
Ja, so schnell kann es gehen.
Zwischen euch. Meiner kommt nach Hause und sagt plötzlich schwul wieder als Schimpfwort. Also heißt, das ist so schwul. Weil er natürlich irgendwo weiß, wo wir gesagt haben, das sagt man nicht, das macht man nicht. Bei euch wird es wieder ganz locker gesehen und ganz fröhlich gesehen. Ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte.
Also... Nächster Layer. Was labert er?
Ja.
Jetzt kommt plötzlich das Argument, das schwul als Schimpfwort zu benutzen und diese komischen schwulen Parodien auszupacken, irgendwie ein positiver
Make
gesellschaftlicher Fortschritt sei.
Mhm.
Also von einem kompletten Totschweigen, das tut man nicht, das macht man nicht, das sagt man nicht. immerhin kommt dann eine Diskriminierung dazu. So, das ist irgendwie der Take von Thomas Gottschalk.
Nimmt einfach kein Ende.
Ich finde es so geil, wie über diesen Film diskutiert wird und auch wirklich allen allen Ebenen alles verfehlt wird, was eigentlich daran problematisch ist.
Ja.
Also, und also alles an diesem Clip ist dermaßen schlecht gealtert. Mhm. Und deswegen habe ich mir das irgendwie so gerne angeguckt. So, jetzt will Thomas Gottschalk nochmal zum großen Friedensschluss ansetzen, ohne dass Bully bisher irgendwas gesagt hat und sagte: So, jetzt geben wir uns mal die Hände.
Müssen
jetzt
Sie Blutsbrüderschaft schließen.
Hier, so auf den. Und damit ist die Situation eigentlich geregelt. Bully muss dann irgendwie nochmal so sich zum Wort ringen. Also er muss sich irgendwie quasi selber sagen, jetzt will ich auch nochmal was sagen. Mhm. Erklärt das Ganze dann so aus seiner Sicht, dass es ja einfach nur eine Comedy ist und man könnte jetzt auch den Papst fragen, wie er hier das Leben des Brian gefunden hat und so weiter. Alles valide Takes, aber es geht halt trotzdem, ja, manövrieren die sich so in dieser Diskussion um so die echten Kritikpunkte herum und ist wirklich pure Wetten, das Magic, Chaotic Energy auf allen Layern, ein großer Generationsaufprall und es ist ja bis heute ein gern genutztes Element bei Wetten, das Stichwort Shirin David, also das hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, mir das nochmal anzugucken, aber trotzdem bin ich ganz froh, wenn wir die Tabs jetzt schließen können.
Ich habe ein bisschen Kopfweh jetzt, aber ich bedanke mich sehr für den Tab.
Gerne.
Ja, wir sind jetzt fix und fertig von unseren Tabs diese Woche.
Ja.
Und können es aber trotzdem kaum erwarten, mehr zu bekommen. Deswegen schickt uns doch einfach eure, wenn ihr die rumliegen habt. Zum Beispiel per E-Mail.
An toomanytabs@ndr.de oder an unsere Social Media Kanäle. Da heißt du @karowops und ich @miguelraa.
So ist es. Dann meldet euch doch gern bei uns. Hinterlasst uns eine nette Bewertung.
Sagt euren FreundInnen Bescheid, dass man hier mal reinhören kann.
Macht das doch gerne. Es sind alle jederzeit hier herzlich willkommen und bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Kira Drössler und Anne-Mareike Teschner. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, too many tabs, too many tabs, too many tabs, too many tabs.